NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
31. Januar 1931. Der Geburtstag des Schauspielers Hans-Jörg Felmy.
Filme im Radio auf Gemeinsamkeiten zu untersuchen, ist ein heikles Unterfangen. Es fehlt das Bild. Aber manchmal schärft das Radio auch die Sinne für Dinge, die wir im Alter kaum wahrnehmen. Was verbindet zum Beispiel die folgenden drei Kinoszenen? Zunächst hören wir Roy Scheider als Polizeichef Martin Brody. Er ist auf der Suche nach dem weißen Hai.
Sagen Sie, ist es wahr, dass die meisten Menschen, die von Haien angegriffen wurden, sich nur in einem Meter Wassertiefe befanden und nur 3 Meter vom Ufer entfernt?
Ja.
Und dass bevor die Menschen anfingen, zu ihrer Erholung ins Wasser zu gehen, also bevor die Haie ahnen konnten, was ihnen am Strand entgeht, viele dieser Angriffe nicht gemeldet wurden?
Stimmt auch.
Andere Probleme hat der Detektiv J.J. Gittes. Gespielt wird er von Jack Nicholson in dem Krimi-Klassiker Chinatown.
Wie kommen Sie eigentlich zu der Annahme, dass Ihr Mann sich mit einer anderen Frau abgibt?
Als Ehefrau fühle ich das.
Mrs. Mulray, lieben Sie Ihren Mann?
Aber ja, selbstverständlich.
Dann gehen Sie nach Hause und vergessen die Geschichte.
Aber ich
bin ganz sicher, er liebt Sie auch, Mrs. Mulray. Sie kennen das Sprichwort, schlafende Hunde sollst du nicht wecken. Es ist besser für Sie. Sie müssen nichts davon wissen.
Und das ist Steve McQueen als Doc McCoy in dem Gangsterfilm Getaway. Er will eine Bank ausrauben.
Wir haben den Bankdirektor, dann 6 Angestellte und den Bankwächter.
Er steht, wenn man reinkommt, gleich rechts.
Den macht ihr kampfunfähig. Bei dem müsst ihr aufpassen. Er hat als einziger eine Waffe. Es gibt nur einen Streifenwagen in der Stadt. Die Route haben wir geprüft. Keine Gefahr für uns. Er ist um diese Zeit im Außenbezirk.
Welche Gemeinsamkeiten haben der weiße Hai, Chinatown und Getaway? Alle Hauptdarsteller in den Filmen wurden von einem Mann synchronisiert. Sein Name Hans-Jörg Felmy. In den 50er Jahren war er selbst ein Kinostar, aber sein Stern verblasste in den 60ern. Als er Anfang der 70er die genannten Kinoklassiker synchronisierte, ahnte er nicht, dass er vor einem Comeback stand. Er wurde als Tatortkommissar ein populärer Fernsehstar. Als Felmy gefragt wurde, ob er als Schauspieler nicht ein ständiges Auf und Ab erlebt habe, sagte er kurz und knapp:
Und wie?
Heute vor 80 Jahren wurde Hans-Jörg Felmy in Berlin geboren. Sein Vater war ein Fliegergeneral. Dessen Staffel war in Braunschweig stationiert. Dort besuchte Hans-Jörg das Gymnasium mit bescheidenem Erfolg.
Also ich war in der Obertertia und blieb sitzen. Und da kam die ein Jahr jüngere Klasse zu mir, also ich zu ihnen.
Eine deutliche Leistungssteigerung war beim zweiten Versuch nicht zu erkennen. Die Obertertia blieb eine Hürde, die Felmy riss.
Ja, das war dann das Ende meiner Schulkarriere, das ist richtig.
Felmy versuchte sich als Schlosser und Buchdrucker. In diesen Berufen war er genauso erfolgreich wie in der Obertertia. Nun wollte er Schauspieler werden. Er nahm Unterricht und bekam Engagements an den Theatern in Braunschweig, Aachen und Köln. Endlich ging es aufwärts. Bei ihm meldete sich der Filmregisseur Alfred Weidemann.
Er hatte damals für den ersten Film, für den Stern von Afrika, wollte er eben Schauspieler von der Bühne und wollte unbekannte Gesichter haben. Und da wurden wir alle dann eingeladen zu Probeaufnahmen und dann hatte ich das Glück, eine sehr, sehr gute Rolle da zu erwischen. Und dann ging es eigentlich ganz gut, ganz schnell.
Der Stern von Afrika kam 1957 in die Kinos. Es ist ein Kriegsfilm. Geschildert werden die Schicksale von Jagdfliegern während des Zweiten Weltkriegs in Afrika. Felmy spielt einen dieser Piloten. Er ist ein anständiger junger Mann, der einen guten Freund trösten will. Der hat sich verliebt und ahnt, dass er den Krieg nicht überleben wird.
Was ist? Was guckst du mich an?
Ich wollte nur sagen, Jochen, so ein Moment, der kommt mal für jeden.
Was für ein Moment?
Dass man anfängt, über alles nachzudenken. Tust du doch, oder?
Worüber soll ich nachdenken? Ich bin zufrieden, wenn meine Maschine in Ordnung ist. Wenn der Öldruck stimmt und dass ich keine Ladehemmung kriege, das ist alles. Worüber soll ich noch nachdenken?
Es ist erstaunlich, dass Felmy ausgerechnet in seinem ersten Kinofilm einen Jagdflieger spielt. Wie gesagt, sein Vater war ein Fliegergeneral. Er wurde in den Nürnberger Prozessen zu 15 Jahren Haft verurteilt, jedoch nach 3 Jahren freigelassen. Einer von Felmys besten Freunden erinnert sich.
Ich habe also den Vater, der dann also unmittelbar nach dem Krieg auch
als vermeintlicher Kriegsverbrecher einsitzen musste, wenn ich das sagen darf, kennengelernt und sehr schätzen gelernt als eine sehr preußische Persönlichkeit und ein Mann, der, glaube ich, auch dein Leben sehr geprägt hat. Du sprichst wenigstens außerordentlich viel von deinem Vater und auch von deiner Mutter. Und das ist doch eigentlich sehr symptomatisch, meine ich.
Wenn dieser Mann recht hat, war das Verhältnis zwischen Felmy und seinen Eltern äußerst intakt. Der Stern von Afrika prägte Felmys Rollenbild im jungen Kino der Nachkriegszeit. Er spielte anständige, skeptische und geradlinige Typen. Nette, aufrechte Männer. Dieses Image ist er nie wieder losgeworden. Am Ende seiner Karriere sagte Hans-Jörg Felmy, er habe mal
ein oder zwei miese Kerle gespielt, einen Zuhälter mal und einen Mörder. Das wollen die Leute nicht. Das stimmt auch mit mir nicht.
Felmy wurde ein Kinostar. Einer seiner erfolgreichsten Filme war Wir Wunderkinder. Vom Ersten Weltkrieg bis zum Wirtschaftswunder wird die Geschichte von zwei Männern erzählt, die gemeinsam zur Schule gingen. Der eine passt sich den Herrschaftsverhältnissen an und hat Erfolg. Felmy verkörpert seinen Gegenpart, einen Mann, der aufrecht bleibt und scheitert, etwa als Journalist.
Heil Hitler! Sie sind doch Dr. Beckel, nicht?
Ja.
Aha, Sie stehen ZBV.
Wo stehe ich?
Zur besonderen Verwendung.
Und meine Literaturseite?
Macht Parteigenosse Wiedemann.
Heil Hitler!
Am Ende kommt es zur Konfrontation zwischen den beiden Männern.
Ach. Politisch bist du auch schon wieder tätig.
Oh, nee, komm, hör auf, nee. Davon habe ich die Schnauze voll. Soll doch mal andere die Karre aus dem Dreck ziehen.
Oh, nachdem ihr sie reingezogen habt.
Gewiss, ich habe eine Zeit lang mitgemacht. Und vielleicht wirst du noch einsehen, dass Leute wie ich immer noch das Schlimmste verhindert haben. Wer weiß, wo du wärst, wenn ich nicht heimlich meine schützende Hand über dich gehalten hätte.
Bruno, weißt du, was du bist?
Mhm. Ein Schwein, sag's ruhig. Aber verlass dich drauf, ich komme durch. Auch jetzt.
Der gemeine Schuft wird nicht durchkommen und Felmy triumphiert. Eine seiner größten Rollen hatte Felmy als Thomas Buddenbrock in der Verfilmung des Romans von Thomas Mann.
Ich habe mit dem heutigen Tage die Leitung des Hauses Buddenbrock und das niederländische Konsulat übernommen. Ich erinnere mich des Tages, an dem mein verewigter Vater mich als Lehrling in das Geschäft einführte und Sie darum bat, mir freundlich zu vertrauen. Ich darf diese Bitte heute wiederholen.
Ein Kritiker schrieb:
Es war die Rolle seines Lebens. Leidend, hinter der untadligen Maske des soliden Kaufmanns, Leidenschaften und Fluchtreflexe unter Kontrolle haltend, die Schwächen, Torheiten und Misserfolge anderer mit sehnsüchtigem Verständnis beobachtend, alles von den zuversichtlichen Anfängen des verfrüht zum Konsul gewordenen bis zum Zusammenbruch des vorzeitig gealterten Senators, spielte Hans-Jörg Felmy mit fast schon beklemmender Intensität.
Felmy war ein Star. In den 60er Jahren ging es mit seiner Karriere bergab. Dafür gibt es drei Gründe. Erstens, das Nachkriegskino befand sich auf einer dramatischen Talfahrt. Das Fernsehen kam auf und die Rollenangebote fürs Kino waren dürftig.
Ich hab's gut verkraftet. Das ergab sich einfach durch die Konstellation. Der deutsche Film ging in den Eimer. Und die Drehbücher, die mir dann angeboten wurden, waren unter der Gürtellinie. Und da konnte ich einfach nicht mitmachen. Und dann habe ich mich von dem ernährt, was ich gelernt habe, nämlich Schauspieler auf der Bühne und auch Hörspiele hier in Köln gemacht und so. Und so habe ich die 10 Jahre ganz gut überbrückt.
Finanzielle Schwierigkeiten hatte er nie. Felmy wird nachgesagt, dass er sein Geld sehr gut angelegt hatte. Ein zweiter Grund, warum Felmy keine guten Drehbücher bekam, liegt möglicherweise daran, dass er als etwas schwierig galt. Als
Kollege bin ich bestimmt kein Schwieriger, aber ich kann schwierig werden, wenn Leute mich dauernd missverstehen oder missverstehen wollen, dann kann ich sehr schwierig werden.
Und der dritte Grund bestand in der Veränderung der deutschen Kinolandschaft. Beim Oberhausener Manifest von 1962 wurde Opas Kino für tot erklärt. Der neue deutsche Film entstand. Offenbar galt Hans-Jörg Felmy als Vertreter des alten Kinos. Er wurde nicht engagiert. Felmy reagierte mit großer Aversion.
Die nannten sich damals Jungfilmer, waren zwar auch schon 40 Jahre alt, hatten auch schon keine Haare mehr auf dem Kopf und eine Glatze, dafür aber dreckige Fingernägel. Mich haben ja diese ganzen Filme also total gelangweilt. Ob sie jetzt Herzog nehmen, Fassbinder oder was weiß ich, Negerkampf im Tunnel, also das langweilt mich einfach.
Fassbinder und Herzog haben sicherlich ihre Spuren in der deutschen Filmgeschichte hinterlassen. Aber ihr Kino war nichts für Hans-Jörg Felmy. Es gab nur vereinzelte Rollenangebote, für die sich Felmy interessierte. Etwa in Hitchcocks Spionage-Thriller Der zerrissene Vorhang.
Haben Sie unsere Begrüßungsfeierlichkeiten überlebt?
Wie Sie sehen.
Na, jetzt können Sie sich ausruhen.
Danke.
Heinrich Gerhardt, Staatssicherheitsdienst. Tja, der viel geschmähte Staatssicherheitsdienst.
Ein Wechsel nach Hollywood kam für ihn nicht in Frage. Dafür gibt es gute Gründe.
Amerikaner sind ja ganz clevere Hunde. Ich war einmal beim Hitchcock vor 20 Jahren. Und die sagen sich also einen ausländischen Schauspieler, na gut, in dem Film, das lassen wir uns noch gefallen. Zweiten, da meckert die Gewerkschaft schon und sagt, nee, komm, hier gibt's amerikanische Schauspieler. Das geht nicht.
Der andere Grund liegt in seiner Muttersprache, wie er in einem Radiointerview erläuterte.
Weil sie denken ja, wenn sie sagen, sie haben einen sehr langen Take und sie haben am Ende des Satzes einen schnellen Wechsel vom S zum TH, was meiner Zunge etwas schwerfällt. Dann denke ich den ganzen Take, also während ich diesen Absatz da nun spielen muss, denke ich doch daran, da unten werde ich mich versprechen. Und prompt verspreche ich mich natürlich. Also man ist dann einfach nicht so sicher. Und darum bin ich diesen Angeboten, wenn sie gar da waren, nur nachgegangen, wenn ich sage, naja gut, das ist so eine Bombenrolle, das muss man jetzt machen. Aber die kleinen Rollen habe ich dann auch weggelassen.
Film- bis Kinorollen in den 60ern waren mehr als nur dürftig. Doch dann ging es wieder aufwärts. Der WDR machte ihm das Angebot, einen Tatortkommissar zu spielen.
Ja, Haferkamp?
Als Kriminaloberkommissar Heinz Haferkamp ermittelte Felmy in Essen. Für die 70er Jahre war es eine außergewöhnliche Figur. Regisseur Hajo Gies sagte, seine Spielweise
hatte was Cooles, was die anderen nicht hatten. Bei der Rolle war er der erste Kommissar, der auch ein Privatleben hatte. Er war der erste Kommissar, der nicht wie Gott Vater war, sondern der auch Fehler machte.
Film selbst hat die Figur des Haferkamp mitentwickelt. Man wollte der Figur
ein bisschen persönlichen Background geben, damit die Figur interessant wird. So haben wir der Figur des Haferkamps die geschiedene Ehefrau hinzugefügt. Dadurch kriegt er das schon was Persönlicheres.
Trotz der Scheidung, Haferkamp und seine Ex-Frau Ingrid kamen prächtig miteinander aus.
Hast du etwa schon gefrühstückt?
Nein, natürlich nicht. Gut geschlafen?
Ja, danke. Sag mal, hast du mich ausgezogen?
Ja.
Habe ich gar nicht gemerkt.
Ich war eben sehr sanft.
Schade.
Andere Markenzeichen von Haferkamp.
Der verknautschte Mantel ist von mir. Lange vor Herrn Colombo hatte ich den mir ausgesucht. Ich habe gesagt, den gibt er nicht her. Das ist so sein Mantel. Und die Bulette ist auch von mir. Also, das sind so Sachen, die eine Figur einfach lebenswerter machen, menschlicher machen.
Eine kleine Korrektur. Columbo trug seinen Mantel schon 6 Jahre vor Haferkamp. Der aß gern Frikadellen, rauchte und genoss Hochprozentiges.
Was trinken Sie am liebsten?
Ja, dann würde ich sagen, dann trinke ich einen Whisky.
Haferkamp konnte barsch sein.
Haben Sie auch eine Pistole? Kann ich mal sehen?
Boten weg, kann ich nicht leiden.
Verzweifelt.
Doch, ich habe mich verrannt. Ich habe mich total verrannt. Tja, dann kann ich eben nichts.
Und sarkastisch.
Es ist aber auch eine Unverschämtheit von den Gangstern, am Freitagabend um 9 Uhr zuzuschlagen. Könnt ihr nicht wie jeder vernünftige Mensch morgens nach dem Frühstück kommen, damit man den Tag noch vor sich hat?
Nur sind morgens die Kassen noch nicht so voll.
Ja, das kann man ändern. Banken und Tresore müssen eben morgen schon voll sein zur Erleichterung der Polizeiarbeit.
Das Publikum mochte die Figur des Haferkamp. Mit 30.000 Mark Gage pro Folge war Felmy der bestverdienende Kommissar im Tatort. Nach 20 Folgen stieg er 1980 aus. Sein Nachfolger wurde Götz George als Horst Schimanski. Davon war Felmy überhaupt nicht angetan. Zitiert wird er mit den Worten: Ach Gott, der ist doch schon immer durch Türen gesprungen. Hans-Jörg Felmy spielte wieder Theater, lehnte Filmangebote ab und war im Fernsehen nur ein seltener Gast. Er zog sich schließlich ins Privatleben zurück. Felmy litt an Knochenschwund und starb mit 76 Jahren in seinem Haus in Niederbayern.
Im Zeitzeichen erinnerte Detlef Wulke an Hans-Jörg Felmy, der am 31. Januar 1931 geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.